Ihr Lieben, es gibt manchmal so Situationen, wo man merkt, das ist jetzt nicht das, was ich will, das ist das, was Gott will. Und so ging es mir bei der Predigtvorbereitung, dass ich das Gefühl hatte, dass Gott ein Thema für uns hat, mit dem, über das er heute mit uns reden will. Und ich möchte dich heute ganz konkret fragen, am Anfang dieser Predigt, was denkst du, warum du heute hier bist? Wer hat das entschieden? Warst du das? In deiner Klugheit und Weisheit und im morgendlichen Übermut, obwohl dir heute Nacht eine Stunde geklaut wurde? Oder war es vielleicht doch Gott, der dir heute was zu sagen hat? Nimm die Frage mal mit in die Predigt. Vielleicht beantwortet sie sich an der einen oder anderen Stelle. Ihr Lieben, ich kam auf das Thema dieser Predigt durch ein Gespräch mit einem Freund und viele Gespräche darüber hinaus, die ich in letzter Zeit hatte. Ich habe vor einer Zeit mit einem Freund zusammengesessen, wir haben uns unterhalten und irgendwie kamen wir, wie in so vielen Gesprächen in den letzten Wochen, natürlich auch auf den Krieg in der Ukraine. So, und mein Freund hat erzählt, wie es ihm damit geht, und während er davon erzählt hat und wir darüber gesprochen haben, habe ich gemerkt, wie viel Angst da ist. Und davon hat er auch gesprochen, ganz klar. Das war jetzt nicht verborgen, sondern er hat gesagt, Olli, ich habe Angst. Und dann hat er davon erzählt, von der Sorge, wie nah das ist an der Grenze, im Vorgarten Europas, Krieg zu haben. Das haben wir auch schon lange nicht mehr erlebt, sonst ist es immer weiter weg. Und er hat gesagt, er hat davon erzählt, welche Gedanken das bei ihm auslöst, wie viel Angst hat, wie viel Sorge er hat. Und dass er sogar über so Worst-Case-Szenarien nachdenkt, was mache ich, wenn der Krieg hier vor Ort ist, was muss ich da alles angeschafft haben, wo kann ich mit meiner Familie hinfliehen, all diese Dinge. Und vielleicht ist es für euch, sagt ihr, ja, ich kenne diese Angst, vielleicht ist es aber auch so, dass ihr sagt, na, ganz so weit geht's bei mir nicht, weil ich mittlerweile mir auch da Grenzen setze und nicht mehr so viel in den Fernseher gucke, mir alle Bilder angucke, einfach um mich zu schützen, weil ich weiß, wenn ich dahin gucken würde und das zulassen würde, dann tun sich da Sorgen auf, da weiß ich gar nicht, wie ich damit umgehen kann. So. Und in diesem Gespräch fragte er irgendwann, guckt er mich an und sagte, sag mal, Olli, hast du eigentlich keine Angst davor? Und dann habe ich kurz nachgedacht und gesagt, nur ehrlich gesagt, nein. Und dann habe ich überlegt, warum eigentlich nicht? Und ich will ehrlich sein, ja, an dieser Stelle. Zwei Gründe. Der erste Grund, ich habe es noch nie erlebt. Ja, meine Generation hat das nicht erlebt. Der gehört allerdings auch zu meiner Generation. So unterschiedlich kann es sein. Aber ich habe es noch nicht erlebt und tatsächlich, dann ist es doch wieder einigermaßen weit weg. So, ich will nicht in Abrede stellen, dass das vielleicht auch eine Rolle spielt. Aber das andere spielt, glaube ich, auch eine Rolle, dass ich sagen würde, ich bin kein ängstlicher Typ. Ich bin kein Sorgenmensch. So. Und das merke ich immer wieder. Das habt ihr vielleicht auch in den letzten zwei Jahren gemerkt. Corona zum Beispiel hat mir keine Angst gemacht, zu keinem Zeitpunkt. Ich glaube, wir sollen verantwortlich miteinander umgehen. Das haben wir auch einigermaßen versucht in der Gemeinde und ich glaube, es ist auch gut gelungen. Aber Angst hatte ich zu keinem Zeitpunkt, auch Sorge nicht. Vor drei Wochen hatten wir mit der ganzen Familie, viele von euch wissen das, ist Corona auch bei uns angekommen. Wir haben uns gewundert, dass wir überhaupt so lange irgendwie verschont geblieben sind. Aber bei uns alle drei Kinder waren krank mit 40 Fieber, Erbrechen und all dem, tagelang auf dem Sofa zusammengebrochen sein. Mama, Papa, also meine Frau und ich auch, uns ging es auch wirklich nicht gut. Alles, glaube ich, wenn man Geschichten hört von anderen Menschen, milder Verlauf, alles okay, im Rahmen, ja, eine schwere Grippe, okay. Aber Angst zu keinem Zeitpunkt. Und ich habe mich gefragt, warum ist es eigentlich so bei mir? Warum machen mir solche Dinge nicht Angst? Und ich glaube, das hat tatsächlich damit zu tun, dass ich ein tiefes Vertrauen in Jesus habe. Das ist der Grund. Ich habe ein tiefes Vertrauen in Jesus, dass er Wort hält. Jesus hat Dinge dazu gesagt. Jesus hat gesagt, Lukas 21, Vers 28, war er mit seinen Jüngern in Jerusalem unterwegs und sie haben sich über Jerusalem unterhalten, die schönen Bauten. Und Jesus hat gesagt, Jungs, es wird Krieg geben. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Aber wenn ihr von Kriegsgeschrei hört, wenn ihr von Seuchen und Hungersnoten hört, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Er sagt, guckt nicht auf die Umstände. Lasst euer Herz nicht von den Umständen beeinflussen, sondern guckt auf mich und erinnert euch daran, dass ich alles für eure Erlösung tue. Ich bin der Wort hält. Matthäus 28, Vers 20 sagt Jesus, ich bin immer bei euch. Wisst ihr, was immer bedeutet? Immer. Immer. Danke. Immer. Ich bin immer bei euch. Und zwei Verse vorher sagt er, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ich habe immer die Kontrolle. Und ihr Lieben, ich glaube das. Und ich glaube, das macht den Unterschied. Ich möchte euch nicht verheimlichen, ich kenne auch Angst. Ja? Es gibt auch in meinem Leben Situationen, wo ich das vergesse. So. Und dann können schon Sorgen kommen. Aber wenn ich mich daran erinnere, wenn ich das weiß, flieht die Angst. So. Und ich kenne Angstblut aus meiner Kindheit. Die Angst war in meiner Kindheit und in meiner Jugend ein wohlvertrauter Begleiter. Ich war ein sehr ängstliches Kind. So. Ich habe eine große Fantasie. Ja. Wenn meine Mutter das Licht ausgemacht hat abends, boom, Kopfkino. Wisst ihr, ich finde ja absolute Finsternis besser als Schatten. Ja. Weil als Kind, ich erinnere mich daran, dass ich wildeste Fantasien hatte, was in den Schatten auf mich lauert und wartet. Ja? Oder diese knisternden Geräusche hier und da. Boah. Das Schlimmste war für mich in meiner Kindheit, wenn meine Mutter gesagt hat, Olli, geh mal in den Keller, hol mal eine Dose Bohnen hoch. Da bin ich gestorben. Da hatte ich wirklich blanke Panik. Also will man sich natürlich auch nicht als Erstgeborener irgendwie anmerken lassen. Ich glaube, es war völlig offensichtlich. Wir haben im Mehrfamilienhaus damals gewohnt. Ich erinnere mich immer noch an den Teppichboden im Treppenhaus. Das war so ein brauner, verfilzter, so braune, schwarze und weiße Fasern waren da so eingewebt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein rauer Untergrund, wie man den manchmal auch in Schulen damals hatte. Ich erinnere mich damit, wie ich mit gesenktem Blick diesen Treppe runtergegangen bin, auf diesem Teppichboden und dann diese Stahltür, diese schwere Stahltür mit der schwarzen Klinke runtergedrückt habe, die aufgemacht habe und dann in diesen Keller gegangen bin. Licht an und dann musste ich nach links. Rechts hatte ich aber das Problem, der Gang hat einen Knick gemacht, da war Schatten. Und ich wusste nie, was mich von hinten anfällt, wenn ich jetzt nach links laufe. Ja, also bin ich so schnell wie möglich gelaufen, in dem Wissen, dass was immer da lauert, ist schneller als ich. So. Und dann bis zum Ende, Licht an, in dem nächsten Gang, den Gang runter und natürlich war der Keller meiner Eltern ganz am Ende, am letzten. Und dann musste ich vorher an allen Kellereingängen zu den Parzellen, die alle anderen Mieter hatten, vorbei. Das waren so Holzlatten, die da drin waren, da konntest du den Schatten drin sehen, da waren viele Schatten. Blanke Panik. Was ich gemacht habe, wenn ich in den Keller musste, ich habe meine kleine Schwester angebettelt, dass sie mitkommt. Ja, ich kenne die Angst. Vor Menschen zu reden, habe ich Panik gekriegt. In der Schule ein Referat zu halten, da war mir schon Tage vorher übel. Oder nur einen Text vorzulesen, wenn der Lehrer gesagt hat, jo Olli, lies mal den nächsten Abschnitt. Der hätte mich auch erschießen können. Wäre mir in dem Moment lieber gewesen. Also schrecklich. So. Ja, das sind die Gedanken von einem Kind, klar. Aber irgendwann hat sich's offensichtlich geändert. Heute stehe ich hier. So. Wann hat sich das geändert und was hat sich geändert? Ich habe Jesus kennengelernt. Und das macht einen Riesenunterschied. Vielleicht nicht von einem Augenblick zum anderen. Das war nicht wie wenn du einen Lichtschalter umschaltest. Aber je besser ich ihn kennengelernt habe, desto weniger wurde die Angst. Weil ich gelernt habe und wusste, Jesus hat die Kontrolle. Er ist immer da. Und er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Das heißt nicht, ihr Lieben, dass ich mich nicht fürchten würde und sorgen würde, wenn der Krieg tatsächlich bei uns ankommen würde. Ja? Ich war noch nicht in der Situation und ich würde mich nicht darüber überheben, dass ich sage, da geht spurlos an mir vorbei. Nein, das kann durchaus passieren, dass auch ich dann weinen würde wie ein kleiner Junge. Das kann durchaus sein. Und auch ich kenne Situationen, in denen ich vergesse, dass Jesus da ist. Aber das ändert nichts daran, dass Wahrheit wahr bleibt. Jesus hat die Kontrolle. Er ist immer da. Und er will das Beste für uns. Glaube macht einen Unterschied im Leben. Und daran möchte ich euch heute erinnern. Und ich glaube, daran will Gott euch heute erinnern. Nicht nur euch, sondern auch diejenigen, die heute vielleicht aus auch Sorge vor den Inzidenzen und dem, was gerade an Corona in der Gesellschaft rumgeht, heute nicht im Gottesdienst sind und der Gemeinschaft nicht teilhaben, die sich hier trifft. Ich möchte auch euch daran erinnern, Glaube macht einen Unterschied. Dass man das als Pastor sagt, das ist ja vielleicht normal. Ja? Ich habe letztens, sollte es zumindest sein, in einem Buch einen Bericht gelesen, da habe ich echt gestaunt. Und zwar von einem Experiment, das haben Wissenschaftler in der Universität in Harvard gemacht mit Ratten. Vielleicht hat der eine oder andere auch gelesen. Ich wundere mich immer, worauf Wissenschaftler so kommen. Weißt du, die klügsten Menschen der Klugen, was für Ideen die kommen. Die hatten folgende Idee. Die haben Wasserbecken genommen, was an den Wänden ganz glatt war, ja, und haben das so zur Hälfte mit Wasser befüllt und haben da Ratten reingeworfen und wollten gucken, wie lange kann die Ratte schwimmen, bis sie untergeht wie ein Stein. Ja, das war ihre Frage. Da muss sie erst mal drauf kommen. Egal. Und die Ratten hatten keine Möglichkeit, sich festzuhalten. Ja, das heißt, es war wirklich nur Schwimmen oder Untergehen. Und dann haben sie die Zeit gestoppt und haben die Ratte reingeworfen, Zeit gestoppt und geguckt, okay, okay, sie wird langsamer, sie geht unter wie ein Stein, stopp. Dann haben sie die Zeit gestoppt, haben die Ratte rausgenommen, die trocken gerubbelt, also die haben die Ratten jetzt nicht ertrinken lassen, so viel Respekt hatten sie dann doch noch, haben die trocken gerubbelt, haben die Zeit gestoppt und was kam raus? 15 Minuten im Durchschnitt haben die Ratten durchgehalten. Und dann haben sie Folgendes gemacht, sie haben eine kurze Pause gemacht und haben die selben Ratten nochmal reingeworfen, um zu gucken, mal gucken, wie es beim zweiten Mal läuft. So, was meint ihr? Wie lange haben die Ratten durchgehalten beim zweiten Mal? Ich meine, die sind ja schon bis an ihre Grenzen gegangen. Ne? Die haben ja so lange geschwommen, bis sie untergegangen sind. Weniger, länger? Man würde vielleicht so sagen, 10 Minuten, vielleicht 5 Minuten? Manche, vielleicht haben sie jetzt auch Angst vorm Ertrinken, vielleicht halten sie ein bisschen länger durch. Die haben Folgendes rausgefunden. Die Ratten haben, aufgepasst, 60 Stunden durchgehalten beim zweiten Mal. Nicht 60 Minuten, 60 Stunden. Das ist 240 Mal so lange. Und die Wissenschaftler haben gesagt, warum? Warum haben die Ratten beim zweiten Mal 60 Mal so lange durchgehalten? Und was sie gesagt haben, ihre Theorie war, das ist Glaube. Weil die Ratten den Glauben hatten, die hatten die Erfahrung gemacht, da ist jemand, der die Kontrolle hat, da ist jemand im letzten Moment, im Worst-Case-Szenario, wenn ich untergehe wie ein Stein, ist da jemand, der mich packt und rausholt. Und deswegen kann ich länger durchhalten, als wenn da niemand wäre. Glaube macht einen Unterschied bei Ratten. Was ist mit uns? Wie viel mehr sollte das bei uns so sein, dass Glaube einen Unterschied macht? Ich möchte mit euch nicht nur über Ratten sprechen, sondern natürlich auch in Gottes Wort gucken. Das kann man Wissenschaftlern vertrauen. Ich möchte mit euch heute auf einen Text gucken, den ihr alle kennt. Ja? Und viele von euch kennen den auswendig. Das ist der Psalm 23. Ein Text, ein Psalm, ich glaube, der Psalm, der am meisten Menschen in der Geschichte Trost und Hoffnung gespendet hat in schweren Zeiten. Deswegen können den viele von euch auch auswendig. Ich lese euch den mal vor. Ein Psalm Davids. David schreibt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ein toller Psalm, ne? Ah, dachte ich, ist mal wieder schön, die Lutherbibel mit auf die Kanzel zu nehmen. Gibt einfach keine Übersetzung, die da so drankommt, gerade bei diesem Psalm. So. Ein wunderbarer Psalm, der ermutigt und Trost macht und Hoffnung spendet in der Not. Warum? Zwei Gründe habe ich gedacht, will ich mit euch mal angucken, warum ich glaube, dass dieser Psalm tröstet. Der erste Grund ist, dieser Psalm ist keine Theorie. Er ist nicht Theologie und nicht irgendwie Religion, sondern er ist pure Erfahrung. Und das spüren wir, wenn wir den lesen. Dieser Psalm, das steht sogar drüber, ein Psalm Davids. Diese Worte, das, was da in Bildern ausgedrückt wird, hat David zu 100% erlebt. Und deswegen fühlt er sich so authentisch an und so kraftvoll. Ja? Weil es nicht irgendwie ein Theologe ist, der sagt, ich sag mal so ein bisschen was wie der Olli heute Morgen über Sorge und Not und so und Umgang damit, sondern der hat's erlebt. David war selber Hirte und hat die Herde seines Vaters, seiner Familie gehütet. Der wusste ganz genau, was es heißt, dafür zu sorgen, dass die Herde keinen Mangel hat, dass den Schafen gut geht. Dafür zu sorgen, dass sie auf grüne, frische Auen, Wiesen kommen, wo sie versorgt sind. Dass sie Wasser zu trinken haben aus frischen Quellen, dass es ihnen gut geht, dass ihre Seele erquickt wird und sie auf rechten Straßen, auf guten Wegen zu führen, wo sie nicht in Gefahr geraten. Gott, David wusste genau, was es heißt, sich so zu kümmern. Und er wusste auch, was es heißt, als Hirte sich mit seinem eigenen Leben für die Sicherheit der Schafe einzusetzen. Das wusste er, weil er es selber gemacht hat. Was die Fürsorge Davids, die wird hier spürbar. Aber auf der anderen Seite auch die Fürsorge Gottes, denn das hat David auch erlebt. David benutzt ja dieses Bild, er sagt ja, redet ja nicht von sich, sondern er sagt, genau so habe ich Gott in meinem Leben erlebt. Gottes Fürsorge, seine Nähe, seine Bewahrung, seine Begleitung, seine Liebe, sein Schutz. Ich weiß nicht, vielleicht zwei Situationen. Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Ja, das ist pure Lebenserfahrung. Als David zum König gesalbt wurde, da war der noch ein halbes Kind. Ja? David hatte einige Geschwister, die größer und offensichtlich hervorragender waren und die man sich besser hätte vorstellen, zumindest Samuel konnte sich besser vorstellen als König. Und Gott hat gesagt, nein, hier den Kleinen, den, in dem du nichts siehst, den salb mal zum König. Der wurde als König gesalbt, da hat noch niemand in ihm irgendwas Königliches gesehen oder Potenzial. Und zu seinem Leidwesen gab es einen König. Saul war König. Das war ein Kriegerkönig, ja. Saul ist der Kriegerkönig, der Israel tatsächlich vereint hat eine ganze Zeit. Ist auch einiges zerbrochen und einiges hat er nicht gemacht. Aber er war der König, der die Kanaaniter in Scharen besiegt hat. Das war ein Kriegerkönig. Wir lesen bei seiner Berufung, dass sein Kopf größer war als alle anderen Israeliten. Das war ein Tier. Und wenn dem mal die Laune durchgegangen ist, da sind auch mal Köpfe gerollt. Wir lesen, dass er zu Aggressionen und Wutausbrüchen neigen konnte, genauso wie zu Depressionen. Wahrscheinlich war der manisch depressiv, der Mann. So, der konnte sich in tiefsten Depressionen verlieren und im nächsten Augenblick so aufbrausend sein, dass er Menschen umbringen wollte. David hat das erlebt. David war Soldat in seinem Heer. Und es gab Situationen, als wenn er wieder so depressive Phasen hatte, Saul, da hat man David angesprochen und hat gesagt, Mensch David, du spielst doch so gut Musik. Kannst du nicht für Saul singen und musizieren, dass sein Gemüt sich beruhigt und dass er sich aufhält, so sein Gemüt. Und David hat das gemacht. Und es gab Situationen, da hat Saul dann auf seinen Kissen gelegen und gemerkt, wie er sich beruhigt, während David für ihn musiziert hat. Im nächsten Augenblick packt er den Speer neben seinem Bett und schleudert den David entgegen und so ein Stück neben ihn geht er in die Wand. Der wollte ihn in die Wand nageln. Mehr als einmal. Von zwei solchen Situationen berichtet 1. Samuel. Und dann gab es nochmal eine Situation, wo Saul den David bei einem Festessen umbringen wollte. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. David hat das erlebt. Denn vor diesem Festessen hatte er den Eindruck, er soll fliehen, er wurde gewarnt und er ist dann geflohen mit ein paar Freunden. Das war pure Erfahrung. Aber auch Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Auch das hat David erlebt. So. Eigentlich heißt das, muss man übersetzen, und ob ich schon wanderte, nicht im finsteren Tal, sondern eher im Tal des Todesschattens, so heißt das. Es ist noch ein bisschen gruseliger, wenn man sich das vormacht. Das sind so diese, wo du nicht weißt, was im Schatten lauert, ne? Wenn du in den Keller musst, Dose Bohnen holen oder Schlimmeres in dieser Welt, was noch passiert. Das sind solche Situationen. Auch das hat David erlebt. Als er auf der Flucht war, Saul, als er mitgekriegt hat, auf diesem Festessen, ich kann den David nicht umbringen, weil er nicht gekommen ist, hat er ihn verfolgt mit seinem ganzen Heer. Der Kriegerkönig von Israel verfolgt David mit seinem ganzen Heer und jagt ihn durchs Land wie ein Hund. Das sind Kriegsbilder gewesen. Für David sicher. Und die paar Freunde, die engen Freunde, die ihn begleitet haben. Und es gab eine Situation an einem Berg, wo er nicht wusste, da war Saul wirklich dicht an dicht, war der hinter ihm dran. Und David ist mit seinen Freunden in der Höhle und hat sich in der Höhle versteckt. Ja? Und ich weiß nicht, ob du dich mal irgendwie versteckt hast oder Verstecken gespielt hast. Dann ist es in der Regel so, David hat sich ganz hinten versteckt und ich, in meiner Vorstellung, kauert der da hinten, hinter irgendeinem Stein, hinter irgendeinem Brocken. Und was hast du in der Angst im Blick? Das, was kommt. Du guckst, auf die werden den Höhleneingang beobachtet haben. Was hast du im Moment in deiner Angst im Blick? Was macht dir Sorgen? Worauf guckst du? David und seine Jungs, die haben den Höhleneingang genau beobachtet. Und sie haben genau gesehen, wie das Heer von Saul vor der Höhle vorbeigeritten ist und plötzlich an der Höhle gehalten hat. Und dann haben sie gesehen, wie Saul auf einmal von seinem Ross absteigt, wie er seine Rüstung gerade zieht und wie er mit geschwollener Brust in die Höhle hineingeht. Hast du eine Ahnung, wie David sich da gefühlt hat? Ja, der Kriegerkönig geht erhobenen Hauptes in die Höhle, dann geht Saul in die Höhle und kurz vor David bleibt er stehen. Sein Schwert schiebt ein Stück zur Seite, rafft seinen Rock so hoch und hockt sich hin, zieht die Buchse runter und muss aufs Klo. Ein großes Geschäft gemacht. Sorry, das steht in der Bibel. Ja, lest es gerne nach. Saul musste einfach aufs Klo, der musste groß. Ja, wie meine Tochter sagen würde, Kaka. So, ja, jetzt ist es raus, jetzt haben es alle verstanden, okay. So, und da hockt er jetzt. Und wo hat Saul wahrscheinlich hingeguckt? Natürlich auch auf den Eingang gucken, ob einer seiner Soldaten vielleicht mal gucken kommt, wie der König da hockt. So. Und von hinten pirscht sich David an. Was macht er? Er pirscht sich an. Ganz langsam. Gott hat ihm seine Hand gegeben. Es ist nichts leichter, als seinen größten Feind jetzt hier Kopf kürzer zu machen. Und er pirscht sich so weit ran, bis er ihn anfassen kann. Und er fasst ihn an. Er packt sein Gewand an einem Zipfel und er hat ihn und er nimmt sein Messer ganz leise und dann ganz leise schneidet er nur einen Zipfel von dem Gewand an und pirscht zurück und versteckt sich wieder. Saul kriegt davon nichts mit. Als er fertig ist, Rüstung gerade gezogen, Buchse hoch und dann kommt er raus aus der Höhle.
Boah Jungs, geht da besser nicht rein. Ho, ho, ho.
So. Also mein Bild, wie er da rauskommt. So, egal. Er kommt raus und wer kommt nach ihm raus? David. Mit diesem Zipfel von seinem Gewand und er sagt, Saul, Herr König, warum verfolgst du mich? Ich will dir doch nichts. Nie wollte ich dir irgendwas. Gott hat dich in meine Hand gegeben, ich hätte dich umbringen können. Hier ist der Zipfel von deinem Gewand, so nah war ich dir. Ich würde dir nichts tun, du hast nichts von mir zu erwarten. Ich tue dir doch nichts. So geht David mit der Angst um. Und in dieser bedrohten Situation, er kämpft nicht für sich. Er vertraut Gott von ganzem Herzen, dass Gott die Kontrolle hat. So. Das steckt in diesem Psalm drin. Und ob ich schon wanderte durch finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das hat er erlebt. Wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte ausgegangen ist, lest sie gerne nach. 1. 2. Samuel, wahnsinnig spannende Geschichte. Ja. So. Aber das ist der erste Grund, warum ich glaube, dieser Psalm uns tröstet, weil er pure, authentische Lebenserfahrung ist. Und der zweite Grund, er ist Ausdruck einer tiefen Beziehung. Eine tiefe und innige Beziehung zu Gott, die deutlich spürbar wird. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Mal kurz Grammatik. Ist ja manchmal auch gut, kommt man sich in eine Schule, sind ja bald schon wieder Ferien. Mal kurz Grammatikunterricht, vielleicht hilft es noch, wenn eine Klausur geschrieben wird. In diesem Psalm, ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, David ändert zwischendurch seine Formulierung. Er spricht diesen Psalm in der dritten Person Singular, spricht er von Gott. Ja? Also was dritte Person Singular? Ich, du, er, sie, es. Dritte Person Singular, er. Ja? Und dieser Psalm beginnt folgendermaßen, der Herr, dritte Person Singular, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und er führet mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn er ist bei mir. Nein, du bist bei mir. Als David von den guten Zeiten spricht, spricht er über Gott. In der Not, in der Finsternis spricht er zu Gott. Das ist der Unterschied. Denn du, zweite Person, ich, du, zweite Person Singular, das ist angesprochen sein, das ist Nähe, das ist Beziehung gegenüber. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und du salbst mein Haupt mit Öl. Und du schenkst mir voll ein. Und Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Du, das ist der Unterschied. In der Not spricht, David kennt Gott. Er kennt ihn und er vertraut ihm. Und er kommt in seine Nähe, sucht seine Nähe in der Not. Und das macht den Unterschied. Kennst du Gott? Kennst du Gott so? Weißt du, dass er bei dir ist und die Kontrolle hat, in jedem Augenblick alle Macht im Himmel und auf der Erde und das Beste für dich will? Und suchst du seine Nähe in der Not? Das macht einen Unterschied. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst. In der Welt habt ihr Angst. Und es gibt zig Gründe dafür, in dieser Welt Angst zu haben. Ich könnte jetzt rumfragen und dich aufzählen lassen. Wir würden wahrscheinlich den ganzen Tag verbringen für Gründe, warum wir Angst haben können in der Welt. In der Welt habt ihr Angst. Aber ich habe die Welt überwunden. Jesus ist Sieger. Er hat die Kontrolle. Und wenn wir daran uns erinnern, dann wird die Angst kleiner und das Vertrauen größer. Und die Angst wird größer, wenn wir das vergessen oder wenn wir ihn gar nicht richtig kennen. Ich möchte dich mal kurz fragen, gibt es eine Lieblingsrettungsgeschichte in der Bibel für dich? So ein Wunder, wo Gottes Macht deutlich wird, so eine Rettungsgeschichte, wo man merkt, oh, Wahnsinn, wie groß und wie mächtig und gut Gott ist. Gibt es da eine? Welche ist das? Keine rhetorische Frage. Als er den Petrus aus dem Wasser zieht, weil er untergegangen ist und Jesus bleibt stehen auf den Wellen. Ja. Was noch? Lazarus, komm heraus. Lazarus ist tot. Und Jesus stellt sich einfach vor das Grab auf der Beerdigung und sagt, Lazarus, komm raus. Alle denken, der ist irre geworden, aber im nächsten Augenblick kommt er raus. Ja. Was noch? Jona. Der wirklich, nur wirklich gar nicht Lust hat, das zu tun, was Gott ihm sagt. Und Gott setzt es einfach um und es, selbst wenn er ihn dadurch zu einem Fisch verschlucken und wieder am richtigen Augenblick ausspucken lassen will. Und seine Predigt, die war auch Grütze, das muss man mal deutlich sagen. Und, das, und ganz Ninive bekehrt sich zum Herrn. Ja, was kann Gott tun? Ja, was noch? Bitte? Ah, Talita, das Mädchen, was gestorben war. Und Jesus kommt und sagt, Talita, komm. Und sie kommt wieder zurück ins Leben. Der Verbrecher neben Jesus, der im letzten Atemzug noch erkennt, wer Jesus ist. Ja. Ihr Lieben, das sind diese Geschichten und viele mehr. Wir haben die als Kinder manche schon gehört und wir erzählen sie unseren Kindern. Aber sind das für dich nur Kindergottesdienstgeschichten oder ist es mehr? Sind das Kindergeschichten oder sind das Geschichten, die Wahrheit erklären über Gott? Die uns Wahrheit berichten, die uns erzählen, wer Gott ist und wie er ist. Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben und die uns berichten, damit wir ihn ermutigt sind, ihm zu vertrauen und zwar in der Not. Diese Geschichten sind keine Kindergeschichten, auch wenn Kinder sie hören sollten. Es sind Wahrheiten über Gott, die uns beibringen sollen, ihm zu vertrauen, auch in der Not. Unser Problem heute ist aber, wir wollen nicht in die Not. Wir wollen nicht durch die Finsternis. Und wir tun alles dafür, um nicht durch das finstere Tal hindurch zu müssen. Deswegen lieben wir Sicherheit so sehr. Aber kurzes Fakt am Rande. Diese Welt ist nicht sicher. Und das haben wir in den letzten 2 Jahren gemerkt, bei Corona, dass wir keine Kontrolle haben und dass die Welt nicht sicher ist. Und der Krieg in der Ukraine, der zeigt uns das auch, dass diese Welt nicht sicher ist. Und deswegen will Gott uns nicht so eine Sicherheit geben, sondern uns begleiten in der Not. Er will, dass wir ihm vertrauen, wie Kinder ihrem Papa vertrauen, mitten in der Not und mitten in den schweren Zeiten, in der Finsternis. Als ich die Predigt vorbereitet habe, musste ich an der Stelle denken an eine Situation, die ich mit meinem Sohn, mit Aaron, erlebt habe, vor 2, 3 Jahren. Es war im Sommer, Aaron war vielleicht 8, 9 Jahre alt. Wir haben draußen gegrillt und Feuerkorb gemacht und es ist dunkel geworden mittlerweile. Es war Nacht, es war dunkel. Und hinter der Kirche war noch der Wald, ihr erinnert euch. Da waren Glühwürmchen. Und Aaron hat die Glühwürmchen gesehen und hat gesagt, Papa, darf ich in den Wald die Glühwürmchen angucken? Ich habe gesagt, ja, klar. So. Und dann ist er hingelaufen und dann kam er wieder zurück. Mit einem langen Gesicht. Und dann habe ich gefragt, Aaron, was ist los? Nee, ich habe Angst. Wieso? Das, nicht seine Worte, aber Todesschatten. Tal des Todesschattens, schon mal gelesen? Seine Worte waren, das ist dunkel. Da sind überall Schatten, wer weiß, was da ist. Und da sind so gruselige Geräusche und Tiere und Knistern. Nee, da habe ich Angst. Und ich wusste genau, wie mein Sohn sich gefühlt hat. Ich kannte diese Angst, sie ist sein Begleiter gewesen in dem Alter. Also habe ich gemacht? Ich habe ihn an der Hand genommen und ich bin einfach mit ihm gegangen. Und er ist mitgegangen. Wir sind durch den ganzen Wald gegangen, bis zu den Glühwürmchen hinten, haben uns die Glühwürmchen angeguckt, uns gefreut. Und als wir da so standen an Hand, da habe ich gesagt, Aaron, und dann guckte er mich an, ja, Papa, warum bist du in den Wald gegangen? Wieso? Na, es ist immer noch dunkel, es sind immer noch Schatten, du weißt nicht, hinter welchem Schatten Saul hockt. So. Oder welche Tiere da irgendwie sich verbergen. Es ist immer noch gruselig. Und dann guckt er mich fragend an und sagt, aber Papa, du bist doch bei mir. Ganz genau. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Als Kinder, da machen wir diese Erfahrung, dass alles gut und sicher ist, wenn Papa da ist. Aber irgendwann, wenn wir erwachsen werden, da vergessen wir es. Ich möchte dich fragen, wer ist bei dir jetzt gerade in dieser Zeit? Wer ist bei dir? Wer geht mit dir durch die Finsternis, egal wie sie heißt? Krieg, Corona, Krankheit, Krebs, 5 in Mathe. Wer geht mit dir durch die Finsternis, egal wie sie heißt? Und wer vertreibt die Angst, einfach weil er da ist? Denn du bist bei mir. Jesus hat gesagt, ich bin immer bei euch. Immer. Und ich habe alle Macht im Himmel und auf der Erde. Ich habe es unter Kontrolle. Und die einzige Frage, die einen Unterschied macht, ist, ergreifst du seine Hand und gehst gemeinsam mit ihm durch die Finsternis oder versuchst du es alleine? Das macht den Unterschied. Ihr Lieben, ich möchte jetzt am Ende 2 Dinge mit euch machen. Das eine ist, ich möchte gleich, die Technik wird das gleich nochmal anprojizieren für uns, ich möchte gleich mit euch den Psalm 23 sprechen, beten. Und ihn nicht nur, jeder für sich spricht. Kriegen wir den noch größer? Okay, ihr könnt ihn ja auswendig. Ansonsten Augen scharf stellen. Beim nächsten Mal ist das die Aufforderung, mehr nach vorne zu kommen. Also, wir haben den Psalm, wir werden den gleich miteinander sprechen. Und ich möchte, dass Sie ihn proklamieren, füreinander, einander zusprechen und einander erinnern daran, an die Wahrheit, die dieser Psalm ausdrückt, denn er ist keine Kindergeschichte. Das andere, was ich machen möchte, ist, ich möchte dich vorher bitten, mal kurz zu überlegen, wen kennst du, der gerade Angst hat, der in Sorge lebt und wovor? Welche Wahrheit aus Gottes Wort, welche Geschichte, welche Erfahrung würde ihm gut tun? Und wie kannst du ihm Gottes Nähe zusprechen, mitten in seiner Angst, damit er erlebt, dass Gott bei ihm ist? Ihr Lieben, das macht einen Unterschied. Und wie groß dieser Unterschied ist, das möchte ich jetzt mit euch miteinander einmal ausprobieren, damit ihr das selber erfahrt. Ich möchte dich bitten, denk mal an das, was dir gerade Angst macht. Was immer das ist. Vielleicht nennst du es auch lieber Sorge. Das ist okay. Oder so ein mulmiges Gefühl. In welche Herausforderung bist du gerade gestellt? Denk mal kurz daran. Und wenn du es hast, dann lasst uns aufstehen und lasst uns diesen Psalm miteinander und einander zusprechen als Ermutigung. Macht es, steht mal auf. Und lasst uns diesen Psalm hineinsprechen, diese Wahrheit, diese Erfahrung mit Gott als Ermutigung und als Trost und als Ausrichtung auf Gott mitten hinein in die Not, an die du gerade denkst. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.